Predige über Matthäus Kapitel 2, Vers 13 bis 18. Matthäus Kapitel 2, Vers 13 bis 18. Als die Weisen aber hinweggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm des Nachts das Kindlein und seine Mutter mit sich und zog hinweg nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was vom Herrn gesprochen worden ist durch den Propheten, welcher sagt: Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Als darauf Herodes sah, dass er von den Weisen getäuscht worden war, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ in Bethlehem und in dessen ganzen Gebiet alle Knäblein töten, die zweijährig und darunter waren, gemäß der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesprochen worden ist, welcher sagt: Eine Stimme hört man in Rama, viel weinen und jammern. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Was bedeutet es, wenn Christus in das Leben von Menschen kommt? Damals in eine werdende Familie hinein, heute in einen Menschen, in sein Herz durch eine Wiedergeburt. Zunächst ist deutlich, Christus ist gekommen, das heißt etwas vollständig Neues, das nur von Gott her kommt. Damals bei diesem werdenden Ehepaar, heute, wenn jemand Christus im Herzen hat, dann weiß er, ich habe mich nicht nur für Christus entschieden, sondern Gott hat mir seinen Sohn gesandt und derjenige, der in mir lebt, ist er selbst und nicht nur eine christliche Überzeugung, die ich gewonnen habe. Es ist also das Bewusstsein seiner göttlichen Gegenwart. Das Leben fängt an, Gott zu ehren, wobei es ihn sicher nicht immer ehrt, aber die Voraussetzung ist dazu da. Wenn jemand Christus nicht kennt, ehrt sein Leben Gott an keinem einzigen Tag. Wiederhole das, wenn jemand Jesus Christus nicht kennt, ehrt sein Leben Gott an keinem einzigen Tag. Denn Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn in der Bibel nichts steht, bedeutet das auch nichts, was Gott wirklich ehrt. Wenn also jemand mit 35 Jahren Christus kennenlernt, weil er in sein Leben kommt, dann wird er zum ersten Mal in seinem Leben zur Ehre Gottes leben mit 35 Jahren. Und vorher waren 35 Jahre ohne Ehre Gottes, das heißt auch ohne Sinn seines Lebens. Denn die Ehre Gottes ist ja der Sinn seines Lebens. Maria und Josef hatten Jesus in ihrer Familie, Maria als Mutter, Josef als Vater, der praktisch eine Art Pflegevater, man könnte vielleicht auch sagen Adoptivvater war für ihn und sehr liebevoll und gut sorgte für sie. Am Anfang hatten sie einige sehr schöne Erlebnisse, da kamen diese Besucher direkt vom Feld, noch mit dem Duft der Herde und Weide in den Kleidern und erzählten von der Engelerscheinung. Dann kamen diese Besucher aus dem Osten mit den bedeutungsvollen Geschenken und überhaupt diese Einstellung, dass sie vielleicht schon monatelang unterwegs waren, nur um diesen Jesus zu finden. Und sie brachten Geschenke mit, die auch in der nahen Zukunft gleich gebraucht werden sollten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, und dann ging es weiter. Und die Schwierigkeiten tauchten auf. Gott sprach mit Josef nachts im Traum und sagte: Mach dich auf, noch in derselben Nacht, und zieh nach Ägypten. Als Asylant, würde man heute sagen. Solange, bis dieser König Herodes tot sein wird. Jetzt wusste der Josef auch gleich, wofür er das Gold geschenkt bekommen hatte. Das war sozusagen die Reisekasse jetzt für Ägypten, denn dort, er hatte ja nichts dabei. Er hatte gleich von Anfang an einen Marschbefehl und konnte ja nicht irgendwo sagen, ich gehe nochmal nach Hause und frage meine Verwandtschaft, was sie noch gespart hat, damit ich 1 bis 2 Jahre in Ägypten leben kann. Josef war gehorsam. Wir wissen über sein Leben ziemlich wenig, aber was wir wissen, war immer, dass er gehorsam war, wenn Gott ihm etwas sagte. Gott sprach im Traum mit Josef. Ich persönlich glaube nicht an Träume, obwohl ich weiß, dass sie psychologisch gedeutet werden können. Ich denke, dass Gott heute durch sein Wort in der Bibel mit mir redet. dass er mir Überzeugungen ins Herz gibt, in welche Richtung es weitergeht, und dass das Gespräch mit Christen sehr wichtig ist, um seinen Willen kennenzulernen. Ich erwarte also keine Traumaussagen Gottes für mich persönlich. Josef musste noch in derselben Nacht aufbrechen mit Maria und mit Jesus. Das heißt, wenn Jesus in das Leben kommt, kommt die Ehre Gottes in das Leben. Es kann aber sein, dass auch ein Stück Unruhe auftaucht. Und manche Leute sagen, oh, wenn der Glaube mich unruhig macht, dann ist das nichts. Im Gegenteil, ich will doch Ruhe gewinnen. Ist nicht schlecht. Durch Jesus gewinne ich Frieden im Herzen. Jeder Christ gewinnt durch Jesus Frieden im Herzen. Aber in seinen Lebensumständen kann manchmal vorübergehend oder auch länger anhaltend eine neue Bewegung, die man nur mit Unruhe bezeichnen kann, auftauchen. Und es ist kein Zeichen dafür, dass etwas schiefläuft in seinem Leben. Vielleicht ist es gerade ein Zeichen dafür, dass es richtig ist, was dort geschieht. Wer war Herodes? Er wurde der Große genannt. Er war ein König von Roms Gnaden, der selbst kein Jude war, sondern er war Idumäer, seine Mutter war Araberin. Und er war nur der Religionszugehörigkeit nach Jude. Er baute große Prunkbauten, errichtete zum Beispiel diese Stadt Caesarea am Mittelmeer, renovierte den Tempel fantastisch in Jerusalem, wahrscheinlich auch, um etwas beliebter zu werden bei den richtigen Juden, und war krankhaft eifersüchtig, das heißt, er war immer darauf bedacht, dass an seiner Macht niemand kratzte und sägte. Er war misstrauisch gegen jeden, wo immer sich irgendetwas regte, den ließ er umbringen. Er war insgesamt etwa 10-mal verheiratet, wobei auch die eine oder andere Ehefrau von ihm umgebracht wurde, das heißt nicht persönlich, er ließ das machen, weil er auch da eifersüchtig war. Er ließ noch 5 Tage vor seinem eigenen Tod mit 70 Jahren seinen ältesten Sohn töten, weil er auch da noch fürchtete, dass vielleicht irgendjemand seine Macht übernehmen könnte vorzeitig. Er war also ein Mann, der großmannssüchtig war und ausgesprochen misstrauisch. Die Großmannssucht, dieses selbst groß herauskommen wollen, kennen die wenigsten Leute. Es gibt es nämlich überall. Nicht nur dadurch, dass einer versucht, Diktator zu sein, sondern mancher möchte durch seine Spenden groß herauskommen und gibt eigentlich viel zu viel, mehr als das, was er geben könnte. Ein anderer versucht, durch seinen Lebensstil aufzutrumpfen. Und macht eigentlich einen Lebensstil, der nicht immer richtig ist. Manche trumpft auf durch die Redensarten, die er führt, um dadurch groß herauszukommen. Gott sollte groß herauskommen, nicht wir. Wobei ich weiß, dass das nicht immer so sein wird, aber das ist zumindest Gottes Plan. Er war krankhaft misstrauisch. Wir wissen, dass zum Beispiel der ganze Kommunismus auf dieser Ebene der Angst und des Misstrauens aufgebaut ist. Wir haben ja Leute unter uns auch, die aus diesem Bereich kommen, hier übergesiedelt sind, die vielleicht mehr dazu sagen könnten. Nur ein kleines Beispiel, wo auf dem Gebiet der Bundesrepublik Leute 2 Wachtposten der DDR zuwinken, die dort Streife liefen, und die winkten natürlich nicht zurück. Aber als sie dann in ihrem Wachtturm waren, der eine oben und der andere unten drunter stand, winkte der plötzlich oben und der unten winkte auch. Das heißt, sie hatten Angst voreinander, obwohl sie miteinander arbeiteten. Und das ist das System, auf welchem manche Macht aufgebaut ist. Die Angst voreinander erhält Leute bei der Stange. Bei Gott ist das anders. Da ist es das Vertrauen, was er schenkt, das Leute bei der Stange hält und überhaupt erst gewinnt. Der Herodes lebte übrigens vor Jesus, zumindest nach unserer Zeitrechnung. Er lebte von 40 vor bis 4 vor Christus, weil sich dieser Abt Dionysius, der im 6. Jahrhundert unsere Zeitrechnung überhaupt erst erfunden hat, das heißt rückwirkend berechnete, um etwa 6 bis 7 Jahre verrechnet hat. Das heißt, Jesus ist 6 bis 7 Jahre vor Null geboren, und deshalb lebte er am Anfang schon noch zur Zeit dieses Herodes, der allerdings bald danach starb. Ja, wie sieht es aus, wenn Menschen Christen werden? Wir sagten, es kommt Frieden in ihr Leben, Ehre Gottes, aber möglicherweise auch Unruhe. Stellen sich einen Ehepartner vor, der Christ wird und der andere nicht. Der möchte plötzlich zum Gottesdienst gehen. Und der andere sagt, um die Zeit haben wir bisher immer gefrühstückt. Was ist los mit dir? Willst du unsere Ehe aufs Spiel setzen? Oder er hat gehört, dass Christen sowas wie stille Zeit haben. Das heißt, dass sie in der Bibel lesen und dass es ganz günstig wäre, das morgens zu tun. Und da steht er eine halbe Stunde früher auf. Und der Partner sagt, was, jetzt reißt du mich schon eine halbe Stunde früher als sonst aus dem Schlaf? Nur für dein Hobby da, was du da so machst? Ich dachte, Gott würde die Ehe fördern. Wie kommt es, dass bei uns mehr Spannung auftauchen, mehr Streit? Ich habe das nur mal angetippt. Wenn es dann erst noch zum Bereich des Geldes geht, wird es noch schwieriger. Andere Leute entdecken plötzlich, dass sie auch ihren Glauben haben und fühlen sich angegriffen, obwohl keiner sie angegriffen hat. Sie verteidigen sich plötzlich. Andere spotten vielleicht und werden auf diese Weise aktiv. Interessant ist, der Herodes war ja ein Mann, der den Tempel baute, mehr oder minder. Also ein Mann, der für Gott arbeitete, mit enormen Summen von Geld und Einsatz. Und doch war er dann bereit, Jesus zu verfolgen und diese Kinder umzubringen. Interessant, wenn man überlegt, wie war es in Europa, wo kam die Christenverfolgung her? Da muss man sagen, über Jahrhunderte kam sie aus dem Raum der Kirche selbst. Die meisten Christen wurden von Leuten der Kirche verfolgt und umgebracht. Also ganz ähnlich wie damals. Heute gibt es natürlich auch in anderen Ländern Christenverfolgung, in islamischen Ländern, in kommunistischen Ländern oder in Ländern, die irgendeine andere Form von Diktatur haben. Auch heute kann es sein, dass die Hauptangriffe gerade bei uns auf Christen aus dem Raum der Kirche kommen. Dass man von da angegriffen wird und gar nicht mehr weiß, wer hat eigentlich jetzt wirklich recht? Bin ich so unnormal oder sind es die anderen? Auch unter Pfarrern wird zum Beispiel gar nicht mehr häufig gebetet. Da muss man sagen, bin ich komisch, dass mir das Gebet so wichtig ist oder fehlt hier was? In vielen Ebenen wird von Gott überhaupt nicht mehr geredet, nur noch von gesellschaftlichem Engagement für dieses und jenes. Da muss ich fragen, bin ich noch normal, dass ich so oft von Gott rede oder was ist da los? Gläubige Schüler haben manchmal die Hauptschwierigkeiten in der Auseinandersetzung im Religionsunterricht, dass dort am meisten das Wort Gottes als Wort Gottes in Frage gestellt wird. Nicht regelmäßig, aber es kann so sein. Auch heute kommt manchmal der Angriff aus dieser Richtung der eigenen Kirche. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Es kann natürlich auch Unterstützung kommen, wenn Leute wirklich Jesus und sein Wort als Wort Gottes liebhaben. Der Feind Gottes greift an von allen Seiten und der Herodes ist eigentlich nur ein Werkzeug. Manche Menschen sind Werkzeuge des Feindes und wissen es gar nicht. Er war ein Werkzeug des Feindes, um Jesus auszuschalten, was ihm nicht gelungen ist. Der Teufel greift aber nicht nur durch Worte an, er greift auch an durch gesundheitliche Attacken, indem er versucht, auch auf der Ebene das Leben zu zerstören und Leute zu entmutigen und zu sagen, guck mal, du, wie Gott für dich sorgt und wie geht's denn nun mit dir? Bist du wirklich, wirklich glücklich und zufrieden? Ich fand es interessant, dass jemand sagte, der bedauert wurde, weil er an Krebs stirbt und sagte, schlimm, dass sie an Krebs sterben. Und derjenige sagte, nein, ich sterbe nicht am Krebs, sondern am Willen Gottes. Es ist sein Wille, dass ich jetzt sterben werde. Und das finde ich schon enorm, wenn jemand es so sehen kann. Der Feind greift auch an durch vermehrten Arbeitsanfall, dass also plötzlich Leute so zugedeckt werden mit Arbeit, dass sie für nichts mehr Zeit haben. Auch kaum mehr zur Stille kommen, kaum mehr zum Gebet, nur noch rotieren und Hektik produzieren. Und da muss man sicher sehr anhaltend beten, dass Gott diesen Arbeitsdruck vermindert und anders verteilt. Er greift aber nicht nur brutal an, wie das hier geschieht, sondern auch mit Verführung. Seine Methode ist ja Zuckerbrot und Peitsche. Und Peitsche war das, worüber ich eben sprach, so direkte Angriffe durch Worte oder auch andere Dinge. Zuckerbrot ist Verführung, dass man plötzlich beliebt wird bei manchen Leuten und die einen mit hineinnehmen in Kreise, die gar nicht gut sind für einen selbst. Und man sich da plötzlich anfängt wohlzufühlen und die moralischen Maßstäbe verschwimmen und man auch so wegkommt von dieser klaren Hingabe an Jesus. Der Feind greift an, das ist deutlich. Ich wollte gerade sagen, es ist fast sein Recht, obwohl es natürlich ein Recht ist, das er gegen Gott behauptet. Welche Auswirkungen hatte das für Bethlehem? Ja, es war eigentlich eine Katastrophe. Da wurden vielleicht 30 bis 50, wir wissen es nicht, wie viele Kinder umgebracht. Und es gibt Leute, die machen Gott einen Vorwurf und sagen, guck mal, du, jetzt hast du deinen Sohn da zur Welt kommen lassen und der Dank dafür ist, dass du dann noch so viele Kinder umbringen lässt. Es ist interessant, wie schnell wir Gott Vorwürfe machen für Dinge, die durch Sünde von Menschen entstehen. Gerade bei Kindern sind ja oft diese Frage, wie kann Gott es zulassen, dass 15 Millionen Kinder jedes Jahr in der Welt verhungern? Ich möchte die Frage erweitern, wie kann Gott es zulassen, dass 60 bis 70 Millionen Kinder jedes Jahr abgetrieben werden in der Welt? Könnte es nicht sein, dass vielleicht beides eine Auswirkung menschlicher Sünde ist? Dass einfach die Beziehungen der Menschen untereinander falsch geordnet sind, im persönlichen Bereich und im staatlichen Bereich? Der Josef war kein falscher Held. Der sagte nicht, mit Gott werde ich es wagen, dem Herodes die Spitze zu biegen, sondern der ist wirklich geflohen. Und wir müssen schon fragen, an welcher Stelle soll ich wo kämpfen? Nicht jeder Kampf, den wir aufnehmen, ist richtig geführt. Er ist geflohen, er versuchte nicht Held oder Märtyrer zu werden, sondern er sagte, wenn Gott mir sagt, geh, dann gehe ich. Und dann versuche ich nicht zu bleiben und mit Gottes Hilfe mich irgendwie durchzusetzen. Das ist sicher wichtig zu sehen. Wir wissen, er war mit Gold ausgerüstet, das war sozusagen seine Reisekasse für Ägypten, die er wahrscheinlich brauchte im Laufe der nächsten Monate. Gott macht keine Fehler und sorgt selbst für solche Kleinigkeiten. Und letztlich wurden sie verfolgt. Es erschien wie ein Umweg, obwohl es deutlich wurde als Weg Gottes. Denn in Hosea 11, Vers 1 stand schon, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Ursprünglich war damit Israel gemeint, aber jetzt war Jesus gemeint. Und da wurde deutlich, das war nicht nur ein Umweg, sondern es war der direkte Weg Gottes, weil das schon so festgelegt war. Er wollte das so. Hier tauchte also plötzlich Verfolgung auf. Auch bei uns kann es sein, dass wir Schwierigkeiten bekommen. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, der mir fast zu widersprechen scheint in allem, was ich bisher gesagt habe. Manchmal tauchen die Schwierigkeiten im Leben von Christen auf und man sagt, oh ja, die Leute verstehen mich nicht, weil ich Christ bin, die sind gegen mich. Vielleicht tauchen die Schwierigkeiten aber nur auf, weil sie sich an meinen charakterlichen Schwächen stören, an meinem Eigensinn. Vielleicht war jemand vorher wortkarg und einsilbig und nun wird er Christ und ist immer noch wortkarg und einsilbig. Sagt er, siehst du, die Leute reden nicht mit mir, weil ich Christ bin. Stimmt aber gar nicht, die reden nur nicht mit ihm, weil er auch nicht mit ihnen redet. Und an der Stelle muss man versuchen, eigene Schwächen und Schwierigkeiten um Jesu Willen auseinanderzuhalten. Oder ein anderer wird vielleicht an seinem Arbeitsplatz entlassen und er sagt, die Leute konnten die Wahrheit nicht ertragen. Dabei haben sie in Wirklichkeit vielleicht nur seine Unordnung nicht ertragen, die er schon vorher hatte und als Christ immer noch hat. Ich erwähne nur mal so zwei Beispiele für viele. Das ist ein sehr schwieriges Gebiet, weil man sich ja selbst gerne schnell rechtfertigt und sichert. Ist die Frage, worüber ärgern sich Leute? Wirklich über Jesus in meinem Leben oder über Ecken und Kanten, die ich noch habe, weil Jesus sie noch nicht verändern konnte? Schwierig wird es dadurch, dass oft beides ineinander übergeht, aber wir sollten es zumindest im Blick haben. In Ägypten wurde Josef nicht verfolgt. Ägypten war ein Land der Zauberei und der Magie. Es ist erstaunlich, wenn sich Christen manchmal unter Ungläubigen wohler fühlen als im sogenannten religiösen, vielleicht kirchlichen Raum, weil sie dort vorübergehend vielleicht noch nicht einmal angegriffen werden, sondern man das akzeptiert, dass sie eben ein bisschen anders sind als man selbst. Aber sie lebten natürlich in Ägypten nur vorübergehend und kamen dann zurück. Was mir das Ganze sagt, ist, Gottes Führung kommt immer zum Ziel. Der Böse kann Jesus nie ausschalten. Er kann ihn verfolgen, aber nie besiegen. Und da finde ich einen sehr schönen Vers in dem ersten Johannesbrief, der für Christen sehr ermutigend sein kann, wenn sie ihn richtig verstehen. In 1. Johannes 5, Vers 18 steht etwas ganz Merkwürdiges. Da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern die Zeugung aus Gott bewahrt ihn und der Böse rührt ihn nicht an. Da steht also schlichtweg, jeder, der aus Gott gezeugt ist, sündigt nicht. Aus Gott gezeugt heißt wiedergeboren, das heißt Jesus im Herzen haben und da steht, der sündigt nicht. Da die Bibel sich nie widerspricht, muss das also stimmen, was hier steht. Was bedeutet es, dass der nicht sündigt? Sündigen bedeutet, Sünde heißt, dass ich von Gott getrennt bin. Wenn Jesus in meinem Herzen lebt, bin ich von Gott grundsätzlich und für ewig nicht mehr getrennt. In dieser Beziehung kann ich nicht mehr sündigen. Das heißt, ich kann diese Trennung zwischen Gott und mir nicht wiederherstellen. In dieser Beziehung kann ich nicht sündigen, sondern bin gerettet, wie die Bibel es sagt, ewig verbunden. Ich kann natürlich noch viele Fehler machen, aber Jesus in mir macht keinen einzigen Fehler. Die Fehler, die ich mache, mache ich persönlich. Das heißt, mein eigener Charakter, mein, was weiß ich, eigenes Ich. Insofern kann Jesus in mir nicht sündigen und ich kann nicht wieder von Gott künstlich getrennt werden. Und dann heißt es, der Böse rührt ihn nicht an. Es wäre schön, wenn der Böse sie nicht mehr anrühren würde, da ging es ihnen fantastisch gut und mir auch. Der Böse rührt Jesus in ihnen nicht an, weil er ihn nicht erreichen kann. Jesus ist Gottes Sohn und er weiß, dass Jesus die Macht hat inzwischen und er nicht. Er kann nur sie anrühren, körperlich, psychisch, auf der Ebene der Arbeit oder der Familie, aber nicht Jesus. Und das finde ich gut. Wenn ich weiß, er rührt Jesus nicht an, dann weiß ich, dieses ewige Leben, das ich habe, ist wirklich sicher. Ich kann völlig gewiss sein, dass ich ewiges Leben habe und es mir, dass niemand rauben wird, wenn ich Jesus im Herzen habe. Es ist kein Freibrief, unvorsichtig zu leben, weil wir wissen, der Teufel versucht uns, aber es ist Gewissheit, dass Gott uns durchbringt. Menschliche Umwege können Wege Gottes sein. Es wird hier deutlich, die Frage, lohnt es sich, Außenseiter zu sein, kann man nur mit Ja beantworten, wenn es wirklich durch Jesus geschieht. Aber dann bin ich Insider, ich bin nämlich in Gott und Christus ist in mir. Und es kann mich trösten und ermutigen. Es ist kein Vorbrief, überall anzuecken, weil es auch durch meinen Charakter geschehen kann und nicht durch Jesus. Aber die Erfahrung seiner treuen Liebe, dass er mich führt und zurechtbringt und dass mein Leben die Voraussetzung hat, Gott zu ehren, jeden Tag. Herr Jesus, du siehst, was diese Predigt bedeutet für diesen oder jenen, für manchen Ermutigung, für manchen Protest, für manchen viele zusätzliche Fragen. Hab Dank, dass du die Antwort bist für jeden von uns. Amen.